Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch muss jetzt heftigst aufpassen, dass er den folgenden Satz nicht falsch betont. Also, falsch betont würde er so lauten: Den Islam gibt es nicht. Da würdet ihr jetzt ebenso heftigst widersprechen, denn unbestritten ist, den Islam gibt es sehr wohl. Aber jetzt achtet mal auf diese Variante. Den Islam gibt es nicht. Die leichte Verschiebung bemerkt, gemeint ist, es gibt nicht den einen Islam, es gibt mehrere Islame. Und daher kommen auch solche Vorurteile.
Die deutsche Gesellschaft wird durch den Islam unterwandert. Der Islam passt nicht in die westliche Welt. Der Islam ist bedrohlich. Durch die vielen Muslime fühle ich mich manchmal wie ein Fremder in eigenem Land. Muslime integrieren sich nicht, verursachen hohe Kosten, Gemüseladen, geringe Bildung, vererbte niedrige Intelligenz, produzieren viele kleine Kopftuchmädchen, das kennen wir.
Kann der Islam mit der Moderne vereinbar sein? Es gibt keine Kirche im Islam, es gibt kein Lehramt. Es ist schwierig, von dem Islam zu sprechen. Das wissen Sie ja. Ja, von welchem Islam spreche ich jetzt? Der Mensch ist Objekt der Religion.
Muslime leiden darunter, dass sie mit so viel Ablehnung konfrontiert werden.
An diesem Hörsaalwochenende befassen wir uns mit diversen Blickrichtungen auf diese Glaubensrichtung. Heute macht das der Islamwissenschaftler Muhannad Korchide von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Wir müssen jetzt ganz klar vorweg dazu sagen, Korchide tritt für einen offenen Islam ein, für einen, der sich mit unserer westlichen Demokratie in Einklang bringen lässt. Er wird uns gleich erklären, wie er eine solche Exegese, wie das die Theologen nennen, für möglich hält. Andere Muslime sehen das bekanntlich anders, denn es gibt nicht, jetzt wieder richtig betont, den Islam. Aber weil andere Muslime das anders sehen, hat Korchide in den vergangenen Jahren Morddrohungen erhalten und musste unter Polizeischutz gestellt werden. Der Theologe und Islamkenner hat am 27. September 2018 in Troisdorf bei Bonn gesprochen.
Es geht um die Frage Islam und Moderne. Lassen sich beide miteinander vereinbaren? Kann es eine Annäherung geben? Und es gab schon im 20. Jahrhundert einige bekannte oder große Namen wie Mohammed Abdu, Rashid Rida und andere muslimische Gelehrte, die die Meinung vertreten haben, ja, es kann eine Annäherung geben, und haben versucht, auch den Islam entsprechend auszulegen, dass hier eine Harmonie hergestellt werden kann zwischen Islam und Moderne. Ich möchte, bevor ich aber auf das Thema genauer eingehen, die Frage stellen: Worum geht es? Also, was ist die eigentliche Frage, wenn wir sagen, kann es eine Annäherung geben? Kann der Islam mit der Moderne vereinbar sein? Was sind die Baustellen? Was sind die Fragen, die kritischen Anfragen an den Islam, die sich hier stellen und auf die geantwortet werden soll? Die typischen Fragen sind, ja, wie ist es? Im Islam gibt es das sogenannte Gottesgesetz, die Scharia. Und wie wir sehr oft hören, es gibt ja Scharia-Gesetze wie Körperstrafen zum Beispiel, bestimmtes im Koran, was über Erbschaft steht, wo zum Beispiel, ich werde auf das Beispiel auch eingehen, in der 4. Sure im Koran, Vers 11, heißt das, die Töchter kriegen die Hälfte von dem an Erbe, was ihre Brüder kriegen, und vieles mehr, was jetzt unter Scharia verstanden wird. Und dann stellt sich die Frage, wie kann eine Religion so verstanden mit göttlichen Gesetzen, wie kann sie vereinbar sein mit unserem heutigen Verständnis von Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechten? Das ist alles, was wir unter moderne Gesellschaft verstehen. Wie kann das miteinander vereinbar sein? Eine andere Anfrage an den Islam: Die Moderne macht sich ja gerade dadurch aus, auch durch ihre Pluralitätsfähigkeit, die Vielfalt, die Moderne auch auszeichnet. Ja, aber wie ist das mit dem Islam? Wie pluralitätsfähig ist der Islam? Und diese Frage stellt sich auch an den Islam. Wie verhält sich der Islam zu anderen Religionen? Auch die Frage nach der Freiheit des Individuums, von welchem Gottesbild geht der Islam aus eigentlich? Also wenn der Mensch nur, wie sehr oft auch übersetzt wird, das Wort Islam mit Unterwerfung, wenn der Mensch Gottes Gesetz oder Gott unterworfen ist, wie viel Freiheit hat der Mensch noch, sich selbst zu bestimmen, auch in religiöser Hinsicht? Und gerade was die Moderne unter anderem zeichnet, ist auch die Betonung des Recht des Individuums auf Selbstbestimmung, die Betonung auch der Freiheit des Menschen. Und das ist auch eine kritische Anfrage an den Islam. Ja, wie sieht das da aus? Wie verhält sich der Islam dazu? Ich möchte auf diese Punkte eingehen. Aber ich würde gern, wenn etwas Zeit bleibt, auch auf einen Punkt von der anderen Seite her die Frage stellen und auf diesen Punkt eingehen. Ja, wie verhält sich umgekehrt jetzt Moderne und Islam, wie viel Islam verträgt die Moderne oder überhaupt wie viel Religion verträgt eigentlich die Moderne? Auf das möchte ich auch eingehen, weil ich gerne auch die Frage stellen möchte, nicht nur an den Islam, wie kann der Islam sich auslegen oder wie kann der Islam so aussehen, dass er in Harmonie mit der Moderne steht, sondern auch die Frage, kann der Islam oder überhaupt auch Religion die Moderne bereichern? Also können auch hier Elemente kommen, die nicht so selbstverständlich sind für die Moderne, aber wo Religionen sich einbringen können, auch die Moderne bereichern. Stichwort Spiritualität, vor allem ein Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist, wo ich immer betone, das ist eigentlich schlechthin der Mehrwert von Religionen über das Ethische hinaus, eben die Spiritualität, weil wir Theologen oder viele religiöse Menschen neigen sehr schnell dazu, Religion zu reduzieren auf ihren ethischen Gehalt. Und dann fragen sich Humanisten, ja, wenn es darum geht, nur ein guter Mensch zu sein, wozu dann Religion, wozu brauche ich Gott, wenn es nur um Ethik geht? Und deshalb müssen wir die Frage stellen, wo ist der Mehrwert der Religion? Was leistet Religion über das Ethische hinaus? Und dann komme ich eben zum Punkt Spiritualität. Aber vorher reden wir über den Islam und genau über diese Fragen, die ich gestellt habe. Scharia verstanden als Gottes Gesetz, Koran verstanden als Gottes Wort, und da gibt es einiges im Koran, also wo juristische Aussagen getätigt werden, ein bestimmtes, zugegebenermaßen auch patriarchalisches Menschenbild im Koran, das Frauen zum Teil auch benachteiligt. Wie gesagt, das Beispiel der Erbschaft ist nur eins von mehreren Beispielen im Koran. Wie sieht das da aus? Wie kann man das anders wie lesen? Es wird ja immer wieder die Anfrage gestellt an den Islam. Ja, wenn gerade der Koran das Wort Wörtliche von Gott verkündete Buch ist, wie könnt ihr Muslime das relativieren? Das sind übrigens genau dieselben Argumente unserer Fundamentalisten oder Salafisten oder Extremisten, die meinen, den Koran wortwörtlich lesen zu wollen, und die meinen, jeder Versuch, den Koran zu relativieren, den Wortlaut zu relativieren, ist eine Verfälschung von Gottes Wort. Und das ist genau die Anfrage an den Islam, an die Muslime: Wie wollt ihr mit diesem Buch, mit dem Koran als normative Hauptquelle des Islams, wie wollt ihr da in die Moderne ankommen? Wie wollt ihr den Islam einbinden, integrieren, eine moderne Gesellschaft? Wie wollt ihr das machen? Es ist schwierig, von dem Islam zu sprechen, das wissen Sie ja. Es ist schwierig, auch hier zu behaupten, für den Islam zu sprechen. Sie wissen ja, der Islam, genauso wie das Christentum oder das Judentum, sie sind ja keine Subjekte, der Islam ist kein Subjekt, das hier in den Raum durch die Türe geht und hier steht und sagt, liebe Leute, ich bin der Islam und ich stelle mich vor. Der Islam ist kein Subjekt, sondern wir Muslime, ob Theologen oder normale gläubige Menschen, wir verstehen den Islam, legen ihn aus, leben ihn, bezeugen das, was wir verstehen vom Islam durch unser Handeln. Und somit kommt es zu einer Bandbreite, zu Auslegungen und Interpretationen des Islams. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, Sie wissen ja, es gibt keine Kirche im Islam, es gibt kein Lehramt, es gibt keine Institution, die jetzt vorgibt und sagt, Islam ist Folgendes oder das und das ist mit dem Islam vereinbar, das und das nicht. Und so sehen Sie ja auf der Weltbühne, es gibt ja sogenannte IS, der auch im Namen des Islams dies und jenes macht, was wir alles in den letzten Jahren mitbekommen. haben. Es gibt den Islam in Saudi-Arabien, den Islam im Iran, Islam in Marokko, in Indonesien. Es gibt die Muslime in Europa und das ist alles außerordentlich vielfältig. Es gibt immer diese Bandbreite zwischen einem extremistischen Islam, ja gewalttätigen Islam, alles im Namen des Islams legitimiert und beruft sich auf dieselben Quellen und Traditionen. Und es gibt auf der anderen Seite ein progressiver, liberaler Islam, säkularer Islam auch, und der beruft sich auch auf dieselben Quellen. Das heißt, es ist vieles, was wir über den Islam sagen und worüber wir diskutieren, ist eine Frage der Auslegung, eine Frage der Interpretation. Und dadurch, dass wir keine Kirche, kein Lehramt, das von oben sagt, so ist das, es entstehen unterschiedliche Diskurse von unten. Und auf das kommt es an. Also wenn wir jetzt von Aufklärung sprechen, von Renaissance im Islam, dann ist es immer die Frage, wie schaffen wir die Institutionen, die Rahmenbedingungen, die bestimmte Diskurse unterstützen. Wenn ich jetzt die Frage stelle, wie verhält sich der Islam zur Moderne, ist immer die Frage, ja, von welchem Islam spreche ich jetzt? Ein Salafist würde sagen, Moment, Islam und Demokratie und Islam und Menschenrechten lassen sich nicht miteinander vereinbaren. Sie kennen ja auch die sogenannte Kairina-Deklaration der Menschenrechte 1991, wo viele Artikel übernommen wurden von der Deklaration der Menschenrechte von 1948 und einfach mit dem Zusatz, solange das mit der Scharia vereinbar ist. Und dann fragt man, ja, welche Scharia? Also Scharia nach welchem Verständnis? Mein Lieblingsbeispiel jetzt in den letzten Monaten, weil das zeigt das sehr plastisch, wie flexibel das alles ist. In Saudi-Arabien vor dem September 2017 war es verboten, dass Frauen Auto fahren. Und im September wurde via Dekret von König einfach Frauen erlaubt, Autos zu fahren. Und die Theologen kommen hinterher, vor dem September 2017 meinten die Theologen, es widerspricht der Scharia, dass Frauen Auto fahren. Dann fragt man sich ja, es hat ja keine Autos gegeben zu Prophet Mohammeds Zeit im 7. Jahrhundert, woher haben die das? Es ist eine patriarchalische Auslegung, man hat ja ein Problem damit, dass die Frau symbolisch das Ruder in der Hand hat, und da haben die Gelehrten gemeint, das widerspricht dem Islam, widerspricht der Scharia, dass Frauen Auto fahren. Jetzt kommt ein Dekret vom König, also die Politik meint, wir müssen uns modernisieren, wir müssen in die Moderne ankommen, Frauen dürfen jetzt Auto fahren. Jetzt kommen die Theologen hinterher und sagen, ja, wie können wir das begründen? Ja, ganz einfach, dass Frauen einfach mit dem Chauffeur unterwegs sind, mehrere Stunden am Tag, das ist ja nicht ganz kompatibel mit dem Islam, das ist ja doch ein fremder Mann, der geht mit ihr einkaufen und begleitet sie vielleicht mehr Stunden am Tag als der eigene Mann. Dann haben die Gelehrten schon eine Begründung gefunden, warum sie sagen, ja, es ist viel frommer und eher näher an dem Verständnis vom Islam, dass die Frauen selbst Auto fahren und verzichten auf einen Chauffeur. Also man findet immer eine Auslegung, man findet immer eine Interpretation, alles unter dem Titel oder unter Überschrift Scharia. Also das eine war Scharia, das andere ist weiterhin auch Scharia. Also was ich damit sagen will, letztendlich ist das ein Konstrukt. Also wie man den Islam auslegt oder was man unter Scharia versteht, ist ein Konstrukt, ein menschliches Konstrukt, ist die Summe der Auslegungen der Gelehrten, wie sie Religion gerade auslegen. Und die Gelehrten sind Kinder ihrer Zeit, ihrer auch politischen Zeit. Das heißt, viele von denen, die auch zu sprechen haben oder Fatwas, also Rechtsprechungen, offizielle Rechtsprechungen abgeben, sind Beamte, sind in Abhängigkeitsverhältnissen zu den Ländern, in denen sie wirken. Das heißt, sie sind auch Kinder ihrer Zeit, sie sind nicht frei. Und deshalb, je nachdem, wie sich die politische Lage ändert, ändert sich ja einiges auch in dem, was diese Gelehrten auslegen, interpretieren. Und somit bleibt das, was wir unter Scharia verstehen, ein menschliches Konstrukt als Summe der Auslegungen, der Interpretationen von bestimmten Gelehrten zu bestimmten Zeiten in bestimmten Kontexten. Fahren Sie heute nach Indonesien, das größte islamische Land, und dort wird man Ihnen erzählen, dass Islam und Demokratie miteinander vereinbar sind seit den 70er Jahren, als damals der ehemalige Präsident Habibi, der hat uns übrigens vor eineinhalb Jahren besucht hier in Münster, er hat in Aachen studiert, kann sehr gut Deutsch auch, er hat die Demokratie in den 70er Jahren eingeführt, Professor Habibi, und er hat uns einiges auch selbst erzählt, wie das damals war und dass das heute eine Selbstverständlichkeit geworden ist, auch in der theologischen Reflexion, dass Islam und Demokratie miteinander vereinbar sind, auch wenn in der realen Politik vieles noch nicht so richtig funktioniert. Das ist die andere Frage, aber ich meine jetzt, wie die Theologie das in Indonesien sieht, da hat man kein Problem mit der Demokratie. Fahren Sie heute noch immer nach Saudi-Arabien, das sich zwar modernisiert, aber fragen Sie genauso nach Demokratie und ihre Vereinbarkeit mit dem Islam, und da wird man ihnen sagen, nein, Islam und Demokratie widersprechen sich. Das heißt, es ist immer eine Frage der Auslegung. Jetzt kann ich Ihnen, wenn ich jetzt auf diese Fragen eingehe, nicht die ganze Bandbreite vorstellen und Ihnen sagen, folgende Meinung gibt es und folgende Position, folgende Schule. Es sind hier viele Schulen und viele Positionen und unterschiedlichste Länder, die unterschiedliche Meinungen hier vertreten zu diesen Fragen, die uns hier beschäftigen, zur Vereinbarkeit zwischen Islam und Moderne. Deshalb mache ich das aus Gründen der Übersichtlichkeit, mache ich es einfacher und versuche nur idealtypisch zwei Modelle hier vorzustellen, wie man den Islam verstehen kann. Ich nenne das eine Modell das monologische Modell und das andere Modell ist das dialogische, und ich erkläre Ihnen gleich, warum das eine monologisch heißt und warum das andere dialogisch. Ich werde mich stark machen für das dialogische Modell, wie Sie gleich sehen werden, aber mir ist klar, es gibt viele Mischformen, aber sie tendieren in die eine oder in die andere Richtung, Richtung des monologischen Zugangs oder Richtung des dialogischen Zugangs zum Islam. Das monologische Modell geht sehr stark von einem restriktiven Gottesbild aus. Also er hat deshalb Menschen erschaffen, um verherrlicht zu werden, um angebetet zu werden. Und die Menschen sind sozusagen passive Empfänger göttlicher Instruktionen. Sie müssen sich daran halten, wie Gott angebetet werden will, wie Gott verherrlicht werden will. Also es geht um Gott, es geht nicht um den Menschen. Und wer das tut, also wer sich daran hält, an diese göttlichen Instruktionen, der wird belohnt von Gott, und wer das nicht tut, wird von Gott bestraft. Denken Sie an diesen doppelten Ausgang im Islam, wie auch in anderen Religionen, Paradies, Hölle. Und das wird so definiert, die ins Paradies kommen, sind diejenigen, die sich an die Instruktionen Gottes gehalten, die anderen kommen alle in die Hölle. Das Problem bei diesem Modell, und deshalb heißt es monologisch, dass er von einem sehr einseitigen Gottesbild ausgeht, also ein Gott, dem es um sich selbst geht, und deshalb hat der Menschen erschaffen, es geht nicht um den Menschen an sich, der Mensch wurde nicht erschaffen als Zweck für sich. Denken Sie an die Definition der Menschenwürde bei Kant, der Mensch ist dann würdig, wenn er Zweck für sich ist und nicht Zweck für etwas anderes, wenn der Mensch nicht funktionalisiert wird. Aber dieses monologische Verständnis vom Islam, überhaupt von Religion, macht aus dem Menschen ein Objekt. Der Mensch ist Objekt der Religion, Objekt der Geschichte, ist fremd gesteuert, fremd bestimmt und wird funktionalisiert, damit Gott verherrlicht wird, also damit Gott das bekommt, was er für sich haben will. Und deshalb eben hat er den Menschen erschaffen, um diese Funktion zu erfüllen. Wenn ich hier frage nach der Offenbarung Gottes im Islam, ist das ja der Koran. Ja, was verstehe ich unter dem Koran jetzt nach diesem monologischen Modell? Ja, der ist nichts anderes als eine Ansammlung an klaren Bedienungsanleitungen, Instruktionen, wie Gott verherrlicht werden will. Ob ich sie verstehe oder nicht, ob mir das passt oder nicht, das ist egal, ich muss mich daran halten, weil das ist einfach so Gottes Wort. Zum Beispiel, wenn ich im Koran jetzt Körperstrafen lese, wenn ich im Koran lese, dass die Tochter die Hälfte vom Erbe bekommen als ihr Bruder, wenn ich andere Dinge im Koran lese, die mir nicht unbedingt jetzt gefallen heute und nicht kompatibel sind, eben mit modernem Menschenbild, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Pluralität zum Beispiel, Selbstbestimmung und vieles mehr, dann ist es egal nach diesem monologischen Modell. Es geht nicht darum, dass ich damit einverstanden bin, sondern es geht darum, dass ich mich daran halte an Gottes Wort, an Gottes Instruktionen, um Gott nicht zornig über mich zu machen, wenn ich dem widerspreche. Und deshalb muss ich mich daran halten, so wie es ist. Mit diesem Verständnis des Islams, also mit diesem monologischen Zugang, den ich jetzt sehr zugespitzt und vereinfacht jetzt hier dargestellt habe, natürlich hat man ein Problem hier, wenn man die Frage stellt, wie ist der Islam mit der Moderne kompatibel? Gibt es eine Annäherung? Es wird sehr schwierig sein, weil wenn ich mich jetzt literalistisch, also wortwörtlich an Instruktionen im Koran halten möchte, wenn es um Körperstrafen geht, wenn es um ein patriarchalisches Menschenbild, das Frauen benachteiligt ist, wenn ich mich daran halte, dann wird es schwierig sein, hier das alles mit dem Leben in der Moderne zu vereinbaren. Es gibt Stellen im Koran, die sehr freundlich sind anderen Religionen, gerade dem Christentum gegenüber, auch dem Judentum gegenüber. Aber es gibt andere Stellen, die von Gewalt sprechen und Stellen, die jetzt nicht gerade freundlich anderen Religionen gegenüber zu interpretieren sind. Ja, wie kann ich das alles in die Moderne dann einbringen? Die Moderne, die von Pluralität spricht, die davon spricht, dass wir Menschen uns als Menschen begegnen, auf Augenhöhe, unabhängig von unserem ethnischen oder unserem religiösen oder konfessionellen Hintergrund. Wenn ich den vertrete, würde ich Ihnen ehrlicherweise sagen, ja, ist es nicht so ganz einfach, den Islam mit der Moderne oder mit unserem Verständnis von Menschenrechten, von Gleichberechtigung und vieles mehr zu vereinbaren. Und das ist das Problem unserer Fundamentalisten, Salafisten, Extremisten mit dem Leben in der Moderne, weshalb sie rückwärts orientiert sind und weshalb sie sagen, wir müssen die Gesellschaft zuerst so verändern, dass sie so aussieht wie die Gesellschaft zur Zeit von Mohammed im 7. Jahrhundert, damit wir den Koran so wortwörtlich endlich anwenden können, wie er ist. Also es ist alles rückwärts orientiert, nicht zukunfts- oder gegenwartsorientiert, sondern rückwärts orientiert, weil im Kopf der Fundamentalisten das Idealbild des Islams und die ideale Gesellschaft, die hat schon im 7. Jahrhundert zur Zeit der Verkündigung des Islams stattgefunden und unsere Aufgabe heute ist, die Gesellschaft so zu verändern, um diesem Idealzustand möglichst zu entsprechen. Ich komme zum dialogischen Zugang zum Islam. Der stellt aus einer theologischen Perspektive eine kritische Rückfrage an das monologische Modell. Also es geht beim dialogischen Modell nicht deshalb vom Dialog zu sprechen, von einer menschenfreundlicher Auslegung des Islam, weil das gesellschaftspolitisch gewollt ist oder weil es der Integration der Muslime jetzt fördert oder weil das die Vereinbarkeit des Islams mit der Moderne fördert, sondern es gibt schon einen theologischen Hintergrund. Also aus dem Selbstverständnis des Islams gibt es eine Schwierigkeit mit dem monologischen Modell. Und die wäre, wie es rausgeklungen ist, gerade die Theologen unter Ihnen werden es auch irgendwie mitbekommen haben, wenn es einen Gott gibt, dem es um sich selbst geht, der verherrlicht werden will, dann kann es nach der Theologie sich nicht um einen Gott handeln. Wenn es in der Welt einen Gott gibt, dann kann dieser Gott nicht dieses Wesen sein, dem es um sich selbst geht, der für sich was haben will, der verherrlicht werden will, der sich um sich selbst sozusagen dreht. Denn zu Inbegriff eines Gottes gehört, dass wir von einem vollkommenen Wesen reden, der auf nichts angewiesen ist, sondern in sich vollkommen ist. Und wenn er gibt, dann nur bedingungslos. Bedingungslos geben, das ist übrigens ein Ausdruck, andere Formulierung für den Begriff Liebe eigentlich. Oder liebende Barmherzigkeit, wie der Koran das formuliert, auf das komme ich gleich zu sprechen. Wenn es einen Gott gibt, aus theologischer Perspektive, dann muss er ein Gott sein, der in sich vollkommen ist. Es gibt ja im Christentum, auch wie im Islam, diese Formel Gottes, der immer größer als gedacht werden kann. Anselm von Canterbury hat es im christlichen Kontext stark geprägt, in seinem ontologischen Gottesbeweis, wenn es Gott gibt, dann muss dieser Gott immer größer als unser Denkvermögen sein, immer größer als gedacht werden kann. Ich kann nicht behaupten, als das Bedingte, ich habe das Unbedingte erfasst. Ich habe ihn begriffen, ich habe Gott in der Tasche. Das kann nicht sein. Also ist es auch eine kritische Ansage an Fundamentalisten aller Religionen, die meinen, Gott verstanden zu haben, Gott begriffen zu haben, Gott Besitz zu haben, die absolute Wahrheit im Besitz zu haben. Damit machen sie aus Gott das Unbedingte, machen sie ihm das Bedingte eigentlich. Und aus einem Gott machen sie eben nicht Gott, ein Geschöpf. Und deshalb bleibt Gott immer größer als gedacht werden kann. Das ist übrigens auch die islamische Formel, die wird mehrfach missbraucht, immer wieder. Allahu Akbar, Gott ist größer als. Allahu Akbar bedeutet nicht, Gott ist der Größte, sondern Akbar heißt größer als. Und im Arabischen müsste man ja warten, ja was kommt als was, aber der Satz endet schon in dieser Offenheit. Weil er genau das auf den Punkt bringen will, was Anselm von Canterbury hier gesagt hat, Gott ist größer als gedacht werden kann. Gott ist größer als das menschliche Vermögen. Gott bleibt immer größer. Das heißt, ich kann Gott nicht erfassen, ich kann ihm in Demut annähern und ich bleibe immer ein Suchender. Ein Gläubiger bleibt immer in Demut ein Suchender nach der Wahrheit, ein Suchender nach Gott und kann nie behaupten, ich bin im Besitze der absoluten Wahrheit. Auch auf den Punkt komme ich gleich, wenn ich über den religiösen Exklusivismus spreche. Was ich nur damit sagen will, wenn wir diese Formel jetzt anwenden, Gott ist immer größer als gedacht werden kann, dann können wir uns dadurch schützen, wenn wir von Gott sprechen, um zu wissen, reden wir gerade von Gott oder projizieren wir etwas in Gott, was nicht Gott ist. Also wenn ich jetzt sage, Gott ist der, der Menschen erschaffen hat, um verherrlicht zu werden und sonst wird er zornig. Er schickt die Menschen in die Hölle, wenn sie ihn nicht anbeten, wenn sie an ihn nicht glauben. Dann unterstelle ich damit, dass dieser Gott auf die Menschen angewiesen ist, damit es ihm gut geht. Das heißt, er ist in sich nicht vollkommen. Er wird erst durch die Anbetung des Menschen vollkommen. Und dann frage ich mich, als Vernunftskriterium, kann ich mir einen Gott denken, der größer ist als dieser Gott, der deshalb Menschen erschafft, weil er für sich was will, weil er angebetet werden will, dann sagt die Vernunft, die Logik, ja natürlich kann ich an einen Gott denken, der größer ist, und zwar ein Gott, der in sich vollkommen und nicht deshalb die Menschen erschafft, weil er für sich was haben will, sondern ein Gott, der bedingungslos nur geben will. Ihm geht es nicht um sich, sondern er gibt bedingungslos. Dann hat man ein völlig anderes Gottesbild hier. Und für das dialogische Modell, das ist ja die kritische Anfrage an das monologische Modell, ist das noch Gott, von dem man spricht im monologischen Modell? Wenn man unterstellt, Gott will verherrlicht werden, Gott ist zornig, wenn sein Wort widersprochen wird, weil es ihm um den Wortlaut geht, oder ein Gott, der bedingungslos gibt, ein Gott der Liebe oder der Barmherzigkeit, auch wie es im Koran heißt, ist es nicht ein vollkommenerer Gott? Und das ist eben die Grundlage des dialogischen Modells. Also Ausgangspunkt des dialogischen Modells ist die Rede von einem dialogischen, kommunikativen Gott, der eben bedingungslos geben will, also ein Gott der Liebe, Gott der Barmherzigkeit. Für das Christentum ist es eine Selbstverständlichkeit, von Gott der Liebe zu sprechen. Das heißt ja in der Bibel, Gott ist die Liebe. Und es ist immer wieder die Frage an die Muslime, höre ich übrigens auch sehr oft, wenn ich das sage, jetzt Gott und Liebe, höre ich immer den Einwand, ja, das hört sich alles christlich an, kann ein muslimischer Theologe das überhaupt sagen? Gott und Liebe. Ich muss immer wieder erinnern an dem Koran selbst, der das mehrfach, also nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Stellen eben von der Liebe spricht als Bestimmungsmoment des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch. Exemplarisch in der 5. Sure, Vers 54 heißt es, Gott erschafft Menschen, die er liebt und die ihn lieben. Und wie die Exegeten gesagt haben, Gott erschafft Menschen, die er liebt. Also es ist Ausdruck der Liebe Gottes, dass er Menschen erschaffen hat und er wartet auf die Antwort, auf seine Liebe. Die Antwort auf Liebe kann nur Liebe sein. Aber Liebe setzt Freiheit voraus. Wie Sie wissen, es gibt keine Liebe ohne Freiheit. Das Gesetz der Liebe ist eben Freiheit. Liebe, eine aufrichtige Liebe kann nur in Freiheit geschehen und sich vollziehen. Das heißt, ohne jetzt auf Details einzugehen, wenn auch islamisch von Liebe die Rede ist, als Bestimmungsmoment des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch, dann muss dieser Mensch, von dem wir hier auch islamisch sprechen, mit der Freiheit ausgestattet sein. Das dialogische Modell geht von einem Liebesverhältnis zwischen Gott und Mensch und kein Unterwerfungsverhältnis zwischen Gott und Mensch, wie im monologischen Modell. Das dialogische Modell geht eher von einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Und zwar, wie der Prophet, das wiederhole ich sehr oft, gerade in christlichen Kreisen, weil für viele ist es dann nachvollziehbar, was das dialogische Verständnis vom Islam sagen will. Ich wiederhole diesen Spruch des Propheten Mohammed, ähnelt sehr Matthäus Evangelium 25, weil es auf den Punkt bringt, was es heißt, partnerschaftliche Beziehung zwischen Gott und Mensch oder was es heißt, Gott zu lieben. Mohammed erzählt, im Jenseits wird ein Mann vor Gott stehen und Gott wird ihn fragen, ich war auf der Erde krank und du hast mich nicht besucht, war hungrig, du hast mir nicht zum Essen gegeben, ich war durstig, du hast mir nicht zum Trinken gegeben. Daraufhin sagt Mohammed, der Mann wird erstaunt zurückfragen, aber Gott, du bist der Allmächtige, wie kannst du jemals krank, hungrig oder durstig gewesen sein? Und wird die Antwort dann kommen, sagt Mohammed, am Tag so und so war XY von deinen Bekannten krank, du hast ihn nicht besucht, hättest du ihn besucht, wärst du mir begegnet. beim Hungrigen, beim Durstigen dasselbe. Also man begegnet Gott dort, wo man Liebe, wo man Barmherzigkeit selbst entfaltet durch sein Handeln. Das ist das, was gemeint ist mit partnerschaftlicher Beziehung zwischen Gott und Mensch. Es ist nicht Gott, der unmittelbar in die Welt eingreift, um seine Intention Wirklichkeit zu machen, sondern Gott greift in die Welt hauptsächlich durch den Menschen ein. Also es ist nicht Gott, der mir Wasser bringt, ich könnte hier verdursten, Gott beten, so viel ich will, nach 7 Tagen spätestens, glaube ich, oder 8 Tagen, keine Ahnung, bin ich dann verdurstet. Es sind Menschen, die mir das Wasser hier bringen, es sind Menschen, die gegen Hungernot was unternehmen in der Welt, auch wenn es der Intention Gottes entspricht, dass er nicht will, dass Menschen unter Hungernot sterben, aber es sind Menschen, die seine Intention Wirklichkeit machen. Und das ist der Inbegriff von Glaube und das ist der Maßstab von Gläubigsein. Inwieweit verwirklicht sich Gottes Intention nach Liebe, nach Barmherzigkeit, durch mein Handeln, durch meinen Einsatz hier in der Welt und auf das kommt es an. Entsprechend auch, wenn wir jetzt weiterdenken, was ist jetzt dann Religion, was ist der Koran? Religion ist nicht mehr wie im monologischen Modell ein Medium der Verherrlichung Gottes. Der Koran besteht nicht aus Lehrsätzen, was zu tun ist, zu Instruktionen, sondern das ist ein Medium der Kommunikation mit Gott. Gerade dieses Beispiel, das ich angekündigt habe vorher, 4. Sure, Vers 11, das kritisch ist, wo es um Erbschaft geht, zeige Ihnen, was der Unterschied ist, damit das hier klar wird. Für unsere Frage hier, Islam und Moderne, wenn es durch das monologische Modell oder das dialogische Modell das ganze Islamverständnis gelesen wird. Der Koran als Kommunikation, nicht als eine Sammlung an Instruktionen, die so vom Himmel gefallen sind, bedeutet immer, dass die Situation selbst auch die Rede mitkonstruiert. Ich sage immer den Studierenden zum ersten Semester, damit die das verstehen, weil sehr viele Muslime einfach von dieser simplen Vorstellung ausgehen, ja, der Koran ist einfach so vom Himmel gefallen und Punkt, unabhängig von einem historischen Kontext. Ich bringe Ihnen immer das Beispiel, wenn ich damals meinem Sohn, als er 8 Jahre alt war, gesagt habe, um ihn zu motivieren, seine Hausarbeiten zu machen, wenn du deine Arbeit schreibst, wenn du eine gute Arbeit schreibst, kriegst du von mir diese Tafel Schokolade. Dann hat er sich zusammengerissen, 20 Minuten, eine halbe Stunde hat er seine Arbeit geschrieben, weil für ihn das eine Motivation war. Stellen Sie sich vor, diese Kommunikation, die Situation bedingt ist, die verwandelt sich jetzt in einen Text, in dem jetzt mein Sohn in sein Tagebuch einträgt, der Papa sagt, wenn du eine gute Arbeit schreibst, kriegst du eine Tafel Schokolade. Jetzt vergehen viele Jahre und dann kommt er mit 4, 25 oder 30 und schreibt eine Doktorarbeit und überlegt, was würde ich jetzt kriegen von meinem Vater, wenn ich eine gute Doktorarbeit schreibe? Und dann erinnert er sich, Moment, der hat da mal was gesagt. Schlag mal nach im Tagebuch, da steht es. Der Papa sagt, wenn du gute Arbeit schreibst, kriegst du Tafel Schokolade. Wenn er das jetzt als ein Lehrsatz, als eine Instruktion, als Bedienungsanleitung liest, unabhängig von einem Kontext, also er berücksichtigt nicht, dass das eine Kommunikation war mit einem 8-Jährigen. Und Kommunikation bedeutet, dass der Adressat konstitutiv ist an der Gestaltung der Rede. Allein wenn ich Ihnen so sage, ich habe jemandem gesagt, wenn du eine gute Arbeit schreibst, kriegst du Tafel Schokolade, werden Sie sagen, höchstwahrscheinlich ist diese Person eher eine Jüngere und eher jemand, der Schokolade mag und so weiter. Also Sie würden sagen, die Situation, die Vorliebe der Person, das Alter, der Kontext, die Situation selbst war konstitutiv für diese Rede. Wenn ich mit einem 30-Jährigen rede über seine Doktorarbeit, würde ich sicher was anderes sagen, wird die ganze Kommunikation anders wie aussehen, auch wenn es um denselben Inhalt gehen sollte. Aber die Verpackung ändert sich je nachdem, mit wem ich gerade kommuniziere. Und das ist der Unterschied, ob ich den Koran nehme als ein Monolog Gottes, also auffasse als Monolog Gottes oder als eine Kommunikation. Genauso, wenn jetzt mein Sohn kommt mit 30, schreibt seine Doktorarbeit und nimmt das wortwörtlich und sagt, ah, ich kriege eine Tafel Schokolade und dann denkt er sich, komisch, sitzt 3, 4 Jahre, schreibt 300 Seiten, kriegt dafür Tafel Schokolade. Also es ist keine Motivation für ihn, es verfehlt das Ziel. Was ich damit sagen will, wenn wir Muslime den Koran wortwörtlich lesen und beim Wortlaut bleiben und das übertragen, ohne nach dem Sinn zu fragen und nach der eigentlichen Aussage, was will mir das jetzt sagen, missverstehen erst recht den Koran, weil wir ihn wortwörtlich gelesen haben an vielen Stellen und würden ihn viel mehr würdigen, wenn wir ihn eben nicht wortwörtlich verstehen, sondern eben im übertragenen Sinne und die Frage an uns stellen, was will mir der Koran heute sagen? Ich glaube, es wird langsam klarer, worauf ich hinaus will. Wenn ich am Anfang gesagt habe, es hängt immer davon ab, wie wir diese Frage beantworten, die Annäherung zwischen Islam und Moderne, es hängt davon ab, wie wir den Islam verstehen. Durch den Dialogischen öffnen sich viel mehr Räume, auch den Islam als eine Bereicherung im Leben zu sehen und nicht nur aufzufassen als eine Unterwerfung unter einem Gesetz, mit dem ich womöglich auch wenig anfangen kann, aber ich muss es so, damit ich nicht den Zorn Gottes auf mich ziehe. Ich gebe Ihnen das Beispiel mit der 4. Sure, wo es im Vers 11 heißt, die männlichen Kinder kriegen doppelt so viel, 2/3 heißt es, und die weiblichen 1/3 vom Erbe. Wenn ich durch das monologische Modell das Wort wörtlich lese und im Koran auch andere Stellen, wenn es um Körperstrafen, Gewalt, was immer, also das ist nur ein Beispiel, durch den monologischen Modell, dann muss ich mich daran halten, sagen, okay, ob es mir gefällt oder nicht, ob das jetzt modern oder nicht modern ist, ist egal. Gott wird schon wissen, warum er das sagt. Ich muss mich daran halten, jeglicher Versuch, das zu relativieren, was das Mädchen jetzt an Erbe bekommt, anders als wie es hier beschrieben ist in diesem Vers, ist eine Verfälschung und gelte als eine Häresie. Denken Sie an vieles andere im Koran, sei es Körperstrafen, sei es andere Bilder, mit denen der Koran hier arbeitet, wenn ich das wortwörtlich nehme. Wenn ich jetzt das anders wie auffasse, durch das dialogische Modell als eine Kommunikation, Kommunikation, denken Sie, wie gesagt, an das Beispiel mit der Tafel Schokolade, mit dem Kind, dann muss ich die Situation mit berücksichtigen. Auch wenn der Koran zugegebenermaßen für uns Muslime als Offenbarung Gottes gilt, aber Offenbarung eines dialogischen Gottes und eben nicht eines monologischen. Das heißt, ein dialogischer Gott ist ein Gott, der sich auf den Menschen eingelassen hat, in die Geschichte eingestiegen ist, der die linguistische, aber auch kulturelle Sprache der Menschen verwendet hat, um in diese Kommunikation einzusteigen. Das heißt, ich brauche den historischen Kontext, um genau zu verstehen, worum geht es hier? Also was will mir der Koran sagen? Und in der Tat, wenn wir das als Kommunikation auffassen, dann berücksichtige ich die historischen Ereignisse damals und dann kann man nachlesen jetzt in den exegetischen Werken, was die Umstände damals waren, warum dieser Vers so aussieht, dass die Mädchen in vorislamischer Zeit nichts geerbt haben, weil man Angst hatte in dieser Stammesstruktur, wenn sie erben und dann heiraten sie von einem anderen Stamm, dass das Erbe, also das Vermögen von einem Stamm, also Stamm A, und das Mädchen geht hier zum Stamm B, dass das Vermögen von Stamm A zum Stamm B geht durch diese Institution Heirat und das wollte man damals vermeiden. Und deshalb hat man gesagt, wenn die Mädchen im Heiratsalter kriegen nichts vom Erbe, damit wenn wir Bündnisse schließen mit anderen Stämmen, und zwar sehr üblich damals, wenn man so ein Bündnis geschlossen hat, dass man geheiratet hat von einem anderen Stamm, dass das Vermögen nicht in falsche Hände geht, weil das Vermögen war entscheidend damals für die Stellung des Stammes in dieser Stammeshierarchie, wo der Stamm da sitzt. Das heißt, eine wirtschaftliche Entmachtung, also wenn das Vermögen zum anderen Stamm geht, hat damals automatisch bedeutet eine politische Entmachtung. Das wollte man vermeiden. Es kam Mohammed im 7. Jahrhundert und sein Projekt war langsam Abschaffen von diesen Hierarchien in der Gesellschaft, Abschaffen einer Stammesgesellschaft hin zu einer Gesellschaft, die unter einem Gesetz lebt. Also sowas, was wir heute Nation oder Rechtsstaat nennen würden. Natürlich, damals hat man nicht davon gesprochen, aber das war das langfristige Projekt. Und dann lesen wir, dass Mohammed eines Abends seinen Freunden gesagt hat, liebe Freunde, wir sollten den Mädchen etwas vom Erbe geben. Das geht so nicht, dass wir den Mädchen nichts geben. Und interessanterweise, die Reaktion kann man nachlesen in exegetischen Werken. Was haben die gesagt voneinander, die Freunde Mohammeds? Die haben Folgendes gesagt, verschweigt das, was Mohammed jetzt gesagt hat. Das kommt nicht in Frage, dass wir jetzt den Mädchen auch noch was geben vom Erbe. Das bringt die ganze Gesellschaftsstruktur auf den Kopf. Das geht so nicht. Verschweigt das, es war eine nette Idee von ihm, aber redet nicht mehr darüber, vergisst das. Mit der Hoffnung, dass er das auch vergisst. Und dann heißt das, am nächsten Tag kam Mohammed in die Moschee nochmal und hatte das verkündet als der 11. Vers der 4. Sure. Und das entspricht so dem Willen Gottes, dass die Mädchen jetzt etwas vom Erbe bekommen. Wie gesagt, wenn wir heute das monologisch lesen, ist es ein Rückschritt, dass wir sagen, oh, im Islam bekommen die Mädchen die Hälfte an Erbe. Natürlich ist es ein Rückschritt, wenn man das so liest. Und wir pauschal, der im Islam erben die Mädchen so. Nach dem dialogischen Modell, dann muss ich in die Zeit zurückgehen und sagen, ja Moment, für die damaligen Adressaten war das sogar ein progressiver Schritt, dass sie sogar manche abgelehnt haben, diesen Schritt. Für sie war das zu viel Reform. Auch die ganze Gesellschaftsstruktur kommt hier auf den Kopf. Es war ein Fortschritt für damals, aber für uns ist es ein Rückschritt. Die Frage, die offen bleibt hier, bleiben wir stehen bei diesem ersten Schritt, bei dieser Bewegung? Lesen wir den Koran als abgeschlossenen Punkt oder lesen wir den Koran in seiner Offenheit, dass das eine Bewegung war, um die Menschen ins Boot zu holen, wäre zu viel für sie, jetzt Männer und Frauen gleiche Anteile zu geben oder gleichberechtigt zu behandeln, sondern der Koran gibt Impulse für die Zeit. Es stoßt einen Wandel an. Und meine Aufgabe heute ist eben, der Koran in seiner Offenheit fortzudenken. Also nicht, dass ich einen zweiten Koran schreibe, sondern die Frage stelle, okay, das war der Anstoß also des Korans Richtung mehr Subjekt werden der Frau. Sie ist nicht mehr Objekt, das gehandelt wird und hin und her verschiebt, sondern sie taucht langsam auf jetzt als Subjekt. Wie kann ich das fortführen, dieser Gedanke im Koran, der immer und immer wieder vorkommt, im Koran nicht nur bezogen auf die Frau, sondern bezogen auf den Menschen an sich. Schon die Schöpfungsgeschichte, die später verkündet wurde im Koran, also in der medinensischen Phase, in der zweiten Sure, ab Vers 30 können Sie lesen, unter anderem heißt das, dort, als Gott Adam steht nur symbolisch für den Menschen in dieser Erzählung, als Gott Adam erschaffen hat, heißt das dort, er hat von den Engeln verlangt, sich niederzuwerfen, aber nicht vor Gott, sondern vor Adam, vor dem Menschen. Da ist eine starke Symbolik in dieser Geschichte hier, in dieser koranischen Darstellung, dass Gott den Menschen erschafft und sagt den Engeln, und jetzt wirft euch nieder vor dem Menschen. Es geht um den Menschen, dieses Subjektwerden des Menschen, der sukzessive im Koran zum Subjekt, immer stärker zum Subjekt geworden ist, sei es der Mensch, sei es die Frau, Subjektwerdens des Menschen, was der Koran immer stärker betont. Und wenn ich das berücksichtige und den Koran als diese Kommunikation, diese Offenheit verstehe, dann weiß ich heute, was ich zu tun habe. Soll den Koran nicht als Ansammlung an Lehrsätzen, an Instruktionen, so Art Bedienungsanleitung, Gesetze, so was zu tun ist, aufzufassen, sondern als Anstoß Richtung Subjektwerden des Menschen, was uns zum Hier und Jetzt bringt. Und ich versuche auch in meinen Arbeiten in den letzten Jahren auch mich sehr stark das neuzeitliche Verständnis von Freiheit. Theologen unter Ihnen werden vielleicht Krings kennen oder Thomas Pröpper, der katholische Theologe, 2015 leider verstorben, und seine Schüler, die versuchen, das neuzeitliche Verständnis von Freiheit einzubinden in die Theologie. Und das finde ich auch sehr fruchtbar, auch für den Islam, auch für die islamische Theologie. Denn wenn ich jetzt rückblickend sehe, wie die islamische Theologie Gott-Mensch-Verhältnis verstanden hat, vor allem Gottesbild verstanden hat, so exemplarisch. Es war im 9. 10. Jahrhundert. Ein bekannter Gelehrter, Asch'ari heißt er, 935 bzw. 936 verstorben, hat die sogenannte Asch'aritische Schule gegründet, und die ist bis heute maßgebend für die islamische Theologie geworden. Dazu muss man auch sagen, dass diese Schule oder überhaupt die islamische Theologie im 8. und 9. Jahrhundert sehr stark beeinflusst wurde von der griechischen Philosophie. Wir verwenden zum Teil bis heute in der Theologie Begriffe, manchmal unreflektiert, die eigentlich aristotelisch sind oder neuplatonisch, ohne zu wissen. Manche Theologen wissen nicht und denken, das ist rein islamisch. Wenn wir von Gott sprechen zum Beispiel, sprechen wir sehr oft von dem unbewegten Beweger. Das klingt jetzt banal, unbewegte Beweger, aber das hat viele Konsequenzen für die islamische Theologie. Wenn Gott unbewegt ist, was heißt denn das, dass Gott unbewegt ist? Das widerspricht dem koranischen Gottesbild von einem personalen, emotionalen, empathischen Gott, weil Bewegung, also Emotionen, Empathie, Liebe, Barmherzigkeit bedeutet Veränderung. Das ist ja ein Zustand, ein emotionaler Zustand. Und die Theologie, weil sie stark neuplatonisch auch geprägt war, Dinge sind Platon, der gesagt hat, eine jegliche Veränderung ist entweder zum Besseren oder zum Schlechteren. Deshalb kann es in Gott keine Veränderung geben, weil Gott immer vollkommen ist. Er kann nicht vollkommen gewesen sein und dann hat er sich zum Besseren, zum Vollkommenen verändert. Oder er verändert sich zum weniger Vollkommen, das kann nicht sein. Und deshalb ein Gott, neuplatonisch gedacht, ist ein statischer Gott. Kann keine Gefühle, kann kein personaler Gott sein. Der kann keine Emotionen, keine Empathie für den Menschen empfinden. Auch mit dem christlichen Glauben, glaube ich, auch kaum vereinbar mit einem Gott, der jetzt aus christlicher Perspektive mit dem Menschen mitgelitten, sich auch für den Menschen hat am Kreuz opfern lassen. Ist es schwierig, auch von diesem neuplatonischen Gottesbild hier zu sprechen. Islamisch genauso, wenn ich den Koran lese und der Gottesbild, das mir dort begegnet, ein sehr empathischer Gott, der Emotionen zeigt, der sehr stark von Liebe, von Barmherzigkeit spricht, aber neuplatonisch dann interpretiert wird in einem sehr statischen Sinne, dann man redet vorbei an diesem islamischen Gottesbild. Was ich nur sagen will, diese ascharitische Schule, die sehr stark jetzt dieses Gottesbild auch so gepredigt hat, hat Macht oder Allmacht Gottes so verstanden im Sinne ein Gott, der alles kontrolliert, ein Gott, der in die Welt eingreift, um alles entsprechend zu verändern, wie Gott will, besteht hier natürlich ein großes Problem, wenn es um die sogenannte Theodizee-Frage geht, also die Frage nach dem Bösen in der Welt. Also wenn Gott immer wieder in der Welt unmittelbar eingreift, ja, warum gibt es dann Böses in der Welt? Ascharitische Schule würde dann einfach sagen, das erscheint uns als böse, aber ist in Wirklichkeit nicht böse. Es ist alles gut, was in der Welt geschieht, auch die Unfälle und so weiter, das hat eine gute Seite oder hat einen Sinn, das uns jetzt nicht einleuchtet und wir nicht erschließen, aber ist es alles positiv. Wenn wir uns stark machen für das Denken von Gott-Mensch-Beziehung durch Kategorien der Freiheit, was eine andere Schule im 8. und 9. Jahrhundert übrigens versucht hat, die sogenannte Mu'tazilitische Schule im Islam, hat sich sehr stark für die Freiheit gemacht, allerdings aus politischen Gründen wurde diese Schule sehr schnell, dann hat nicht lange überlebt, sehr schnell bekämpft eigentlich, auch militärisch auch bekämpft. Wenn wir Gott-Mensch-Beziehung als Freiheitsverhältnis verstehen und auffassen, dann haben wir ein völlig anderes Verständnis von Allmacht. Allmacht Gottes heißt nicht, dass Gott unmittelbar in die Welt eingreift, sondern wie viele Theologen heute, auch christliche, aber auch manche, wie Zakaria Ibrahim, andere also im Ägypten, muslimische Philosophen auch betonen, Allmacht bedeutet, Freiheit zuzulassen. Also die Allmacht Gottes zeigt sich nicht, indem Gott alles kontrolliert und dem Menschen keine Freiheit zulässt, sondern genau umgekehrt. Die Allmacht Gottes offenbart sich, indem er Wesen erschaffen hat, die mit Freiheit ausgestattet sind. Und so verwirklicht sich auch die Freiheit Gottes. Laut Schilling, Krings, Pröpper, Freiheit wird so verstanden, nicht im Sinne von Wahlfreiheit, ich kann tun und lassen, was ich will, sondern Freiheit bedeutet, Freiheit zuzulassen. Also wenn ich Freiheit schenke, wenn ich Freiheit zulasse, dann verwirklicht sich erst recht meine eigene Freiheit, meine Selbstbestimmung verwirklicht sich nicht auf Kosten anderer, sondern meine Freiheit endet dort, wo sie andere Freiheiten einschränkt. Also Freiheit zu schenken, durch Schenken von Freiheit, dadurch verwirklicht sich auch die eigene Freiheit. Und somit verwirklicht sich Gottes Freiheit, indem er Freiheit schenkt, indem er Wesen erschafft, die mit Freiheit ausgestattet sind. So verstanden und auch Allmacht so verstanden, dann ist, wie gesagt, Gott-Mensch-Beziehung keine bevormundende Beziehung. Gott will keine Marionetten haben, die ihm unterworfen sind, sondern Menschen, Individuen wie auch Kollektive, die möglichst selbst ihre Freiheit entfalten, indem sie selbst möglichst Freiheit zulassen. Und Freiheit zulassen ist ein Synonym mehr oder weniger für Liebe. Weil Liebe bedingungslos ist. Liebe ist kein Geschäft. Ich gebe nicht nur, wenn ich was bekomme. Ich sage nicht meinem Partner oder meiner Partnerin, ich gebe dir nur, wenn du mir das und jenes gibst, dann liebe ich dich. Liebe ist bedingungslos und das ist der Inbegriff von dieser Freiheit, die Freiheit zulassen will. Und zugegebenermaßen vieles heute tendiert noch immer in die monologische Richtung, gebe ich auch zu, selbstkritisch, auch dass viele Muslime den Islam noch immer so verstehen, im Sinne dieses monologischen Modells, wo es um Unterwerfung geht, es gibt ein Gottesgesetz und wir müssen uns daran halten. Dieses Verständnis vom Islam erschwert die Vereinbarkeit des Islams mit der Moderne. Ein dialogisches Verständnis ist theologisch viel tragbarer. Ich kann ihr theologisch viel besser verteidigen und begründen, auch rational, weil er von einem vollkommeneren Gottesbild ausgeht. Und erlaubt mir auch, die Selbstbestimmung des Menschen auch zu würdigen. Ein allerletzter Punkt, den ich am Anfang versprochen habe, auf das einzugehen, auch die Pluralitätsfähigkeit des Islams. Nur zwei Sätze dazu, damit Sie auch zu Wort kommen können. Zugegebenermaßen, wenn wir von der Vereinbarkeit zwischen Islam und Moderne sprechen, dann haben wir noch immer das Problem heute, dass der sogenannte religiöse Exklusivismus überwiegt. Hier muss man einen Unterschied machen zwischen religiösem Exklusivismus und Wahrheitsanspruch. Oder anders gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen Wahrheitsanspruch und Absolutheitsanspruch. Also, dass ich jetzt als Muslim sage, ich glaube, dass meine Religion für mich die wahre Religion ist. Das ist der Wahrheitsanspruch. Für mich ist das eine wahre Religion. Der Absolutheitsanspruch geht ein Stück weiter und sagt, der Islam ist nicht nur für mich die wahre Religion, sondern die einzig wahre Religion, auch für Sie, auch für alle Menschen. Es gibt keine andere Religion, es gibt keine Existenzberechtigung für irgendeine andere Weltanschauung oder Religion außer Islam. Das heißt, ich würdige diese Vielfalt gar nicht. Das ist der religiöse Exklusivismus. Und zugegebenermaßen muss man auch sagen, dass das ein Hauptproblem vieler Weltanschauungen, auch nationalistische Weltanschauungen, die meinen nur die Nation oder diese Rasse oder was immer, ist es auch ein Hauptproblem vieler. Diese Gedanken sind noch neu für den islamischen Diskurs heute. In der islamischen Tradition nicht ganz, also für die Mystiker, Ibn Arabi, Rumi, die haben überhaupt keine Unterscheidung gemacht, also die sehr stark auch von Liebe gesprochen haben, als Bestimmung des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch. Die haben auch viel Platz gefunden für andere Religionen und Weltanschauungen. Heute in der Mainstream-islamischen Theologie wird dieser Pluralismus oder Inklusivismus eher verdrängt und was in der Mitte steht, ist stärker der Exklusivismus. Und das ist für mich eine theologische Baustelle in der islamischen Theologie, die wir noch zu überwinden haben, wenn wir wirklich den Islam in die Moderne einbringen wollen, im Sinne von der Anerkennung der Vielfalt innerhalb der islamischen Theologie. Thomas Bauer hat sein bekanntes Buch geschrieben, 2012 erschienen, Kultur der Ambiguität, eine andere Geschichte des Islams, wo er zeigt, wie der Islam in seiner Geschichte immer vielfältig war, bis auf in der Theologie. Also wenn es um die Literaturwissenschaft, wenn es um die Rechtsprechungen, um die Fatwas ging, um die Exegese, um Lesarten des Korans, da gab es immer Vielfalt. Also diese Vielfalt oder Pluralität war ausnahmsweise nicht in der Theologie vorhanden. Und das ist in der Tat noch immer bis heute eine Baustelle, an der wir in der Theologie arbeiten müssen. Also Richtung Öffnung, der Himmel gehört nicht nur den Muslimen. Und übrigens, wenn ich das auch sagen darf, auch wenn wir von Gewalt sprechen, wenn wir Muslime aufrichtig von Frieden sprechen wollen, müssen wir auch den Exklusivismus überwinden, aus dem Grund, weil, was heißt denn das in der Konsequenz, ein exklusiver Gott, also ein Gott, der sagt, ich habe Gnade, ich habe Platz im Himmel nur für Muslime. Das heißt, alle Nicht-Muslime haben keinen Platz in den Himmel. Die werden für die Ewigkeit einfach bestraft in einer Hölle. Warum? Nicht für das, was wir sie verbrochen haben, sondern für das, was sie sind. Sie sind keine Muslime. Das heißt, ein Gott, der sich erlaubt, unschuldige Menschen zu bestrafen, nur für das, was sie sind. Mit diesem Gott oder mit dem Glauben an so einen Gott kann man auch Gewalt legitimieren, indem ich auch Menschen deshalb hier mit Gewalt begegne, nur für das, was sie sind, weil sie keine Muslime sind, weil Gott sich selbst das erlaubt. Warum soll ich mir das auch nicht erlauben? So argumentieren unsere Extremisten. Ich bin unterwegs im Auftrag Gottes oder im Sinne Gottes handle ich. Und deshalb, um aufrichtig auch die Frage der Überwindung von Gewalt im Islam zu beantworten und nach Friedenspotenzial hier zu suchen, müssen wir auch diesen religiös begründeten Exklusivismus auch im Islam überwinden. Das muss man auch dazu sagen. Und das brauchen wir heute, eine sogenannte anthropologische Wende Richtung Menschen, dass der Glaube an einen Gott, der an den Menschen glaubt, dass es hier um Beziehung geht, um ein dialogisches, kommunikatives Verhältnis zwischen Gott und Mensch geht und nicht um eine Unterwerfungsbeziehung. Das sind die Baustellen in meinen Augen, die wir hier haben, um aufrichtig dann wirklich von einem Ankommen des Islams als Theologie, als Religion in die Moderne zu sprechen.
Islam und Moderne, kann es eine Annäherung geben? Diese Frage stellte sich der Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster. Muhannad Korchide trug seine Thesen auf Einladung der Evangelischen Kirche im Rheinland vor. Sie hatte die Veranstaltung zusammen mit der Evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenkreis an Sieg und Rhein und der Evangelischen Kirchengemeinde Troisdorf organisiert. Morgen schauen wir auf die Vorurteile, die gegen den Islam so in unserer Gesellschaft umherschwirren und teils sogar überdeutlich zum Ausdruck gebracht werden. Die Professorin Beate Küpper berichtet dann über die Abwertung von Muslimen in unserer Gesellschaft. Wo kommt die her, wo führt sie hin? Morgen um kurz nach 18 Uhr auf Deutschlandfunk Nova und ab dann auch online oder als Podcast für euch.
Deutschlandfunk Nova Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.